ARD. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge unseres Podcasts beschreiben wir auch psychische, physische und sexualisierte Gewalt. Wenn euch das belasten könnte, dann überspringt die Episode oder hört sie nicht allein. Und jetzt fangen wir an. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich einen Flur vor mir. Viele Türen, aber keine Fenster. Dann höre ich sie hinter den Türen. Frauen, in Schlafsälen eingesperrt.
Dann dachte ich mir so, das ist jetzt deine Strafe.
Da war ein unvergittertes Fenster.
Diese Fenster waren wie Ziegelsteine.
Ja, die sagte nur, willkommen in der Hölle.
Und es ging ums Überleben. Es war einfach so.
Als Verlustkanickel warst du.
Also jeder kämpft für sich.
Wie ein Tier, wo du nie raus konntest.
Es wurde ja alles abgeschlossen.
Der Schlafraum, der hatte irgendwas Ruhiges. Ich weiß nicht warum.
Du bist nackt.
Was habe ich gedacht? Was waren meine Gedanken? Ich glaube, ich habe gar nicht mehr gedacht. Ich glaube, mein Denken wurde ausgeschaltet.
Die Frauen in den Tripperburgen. Wie beklemmend das für sie sein muss. Nicht zu wissen, was als nächstes passiert. Wann sie hier wieder rauskommen.
Aber wir haben doch nichts gemacht. Wir sind doch keine Verbrecher.
Ihr hört Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg. Folge 2, 28 Tage. Ein ARD-Podcast über die sogenannten Tripperburgen der DDR. Wenn ihr mit dem Begriff nichts anfangen könnt, dann startet doch am besten mit Folge 1. Dort könnt ihr nachhören, wie und warum Frauen in der DDR in den Tripperburgen eingesperrt wurden. Ich bin Charlotte Witt und ich nehme euch mit durch diese Geschichte. Ich bin Journalistin und zusammen mit meiner Kollegin Anne-Kathrin Kanier mache ich diesen Podcast. Im Vorspann habt ihr auch schon die Stimmen der Frauen gehört, die wir für diesen Podcast getroffen haben. Sie sind, wie zehntausende andere Frauen und Mädchen, zu DDR-Zeiten in den sogenannten Tripperburgen eingesperrt. Meist für mehrere Wochen, manchmal auch über Monate. Eine Stimme habt ihr vielleicht erkannt. Es ist Sabine, die ihr schon in der ersten Folge gehört habt. Sie ist auf einer Hausparty und jemand ruft die Polizei. Sabine wird festgenommen und auf eine geschlossene venerologische Station in Leipzig gebracht. Hier sollen Geschlechtskrankheiten wie Tripper behandelt werden. Deshalb auch der Name, Tripperburg. Oft war das aber nur ein Vorwand, wie im Fall von Sabine. Wie ihr ergeht es vielen Frauen, die nicht ins System passen. Eine von ihnen ist Bettina. Ich treffe Bettina Ende 2023 zu einem Gespräch in Leipzig. Sie ist gut drauf und erzählt mir von ihren 16 Kaninchen. Sie hat immer einen Spruch auf den Lippen, auch wenn eigentlich gerade alles zum Heulen ist. Bettina lebt jetzt in Norddeutschland, kommt aber ursprünglich aus Halle an der Saale. Hier wächst sie in den 60er Jahren mit ihren beiden Schwestern auf. Ihre Mutter ist alleinerziehend und arbeitet in einer Gaststätte.
Die hatte jeden Tag gearbeitet, von Montag bis Sonntag, außer Mittwoch. Mittwoch war zu in der Gaststätte. Wir waren fast auf uns gestellt, ne? So. Das war nicht so schön. Also mir tut das jetzt leid für meine Mutter, so das zu sagen, ne? Aber nee, das war nicht schön.
Bettina ist die mittlere von drei Schwestern. In ihrer Kindheit orientiert sie sich vor allem an ihrer großen Schwester Petra. Dabei ist die gerade mal ein Jahr älter.
Ich habe noch ein Foto mal mitgebracht von.
Und das sind wir, denn Petra und ich, meine Schwester und ich.
Wir schauen uns ein Foto von ihr und ihrer Schwester Petra an.
Ach, du siehst aber, hast doch hier schon Style, würde ich sagen, oder?
Ja.
Und hier sitzt du auf so einem schicken Motorrad.
Aber nur sitzen, mehr nicht.
Aber das sieht doch sehr cool aus.
Das Foto, was wir uns jetzt angucken, ist in einem Hinterhof aufgenommen. Die junge Bettina, gerade mal 16 Jahre alt, sitzt auf einem Motorrad. Das Motorrad sieht aus wie ein Klassiker, wie man es aus alten Filmen kennt. Bettina trägt einen Rock mit Blumenmuster und ein langärmliches dunkles Oberteil. Die blonden Haare umrahmen ihr Gesicht. Auf dem Foto sitzt Bettina fast scheu auf dem Motorrad. Überhaupt nicht so, wie man eigentlich auf einem Motorrad sitzt. Beide Hände am Lenker, breitbeinig auf dem Sitz. Ihr Blick ist ernst, fast traurig. Sie sitzt da, als würde sie sofort wieder aufstehen wollen. Ihre Unsicherheit hat einen Grund. Ein paar Monate bevor dieses Foto gemacht wurde, ist ihre Mutter verstorben.
Die hat hier immer gearbeitet, ne? Und dann war das im Januar. Da hat die denn vom Sonntag zum Montag ihr Stiefel nicht mehr ausgekriegt. So dicke Füße hatte sie, ne? Und da hat der Arzt gesagt, so, dass sie Wasser hat und sofort ins Krankenhaus muss.
Die Töchter ahnen nicht, dass ihre Mutter in Lebensgefahr schwebt.
Das war für uns nicht so schlimm, weil sie kommt ja wieder, ne? Das ist ja, wir wussten ja nicht, dass das für immer war, ne? Wir haben gedacht, ja, die ist ein bisschen krank und wir wussten ja nicht, dass die Leukämie hat, ne?
Bettina und ihre beiden Schwestern bestreiten den Alltag erstmal allein. Sie warten darauf, dass ihre Mutter nach Hause kommt.
Dann stand eines Morgens so ein Barkas, kennt ihr das? Barkas, das ist so ein Kleinbus vor der Tür. Und da waren Frau und Mann, da haben die gesagt, sie kommen vom Jugendamt und wir sollten uns morgen schön anziehen, wir fahren ins Krankenhaus. Na? Dann sind die nächsten Tag gekommen, wieder mit dem Auto und haben uns abgeholt. Wir wussten nur, dass wir ins Krankenhaus fahren, ne? Also so. Und dann sind wir ins Krankenhaus, dann sind wir zu meiner Mutter ins Krankenzimmer und da haben die gesagt, dass wir nicht mehr nach Hause kommen, dass wir ins Heim kommen.
Warum das so ist, erklärt Bettina und ihren beiden Schwestern niemand. Dass ihre Mutter im Sterben liegt, auch nicht. Sie wissen nicht, dass sie ihre Mutter zum letzten Mal sehen. Sie stirbt im April 1967. Nun bestimmt die Jugendhilfe, was mit den drei Schwestern passiert. Weil kein anderer Platz frei ist, kommen Bettina und Petra erstmal in ein Durchgangsheim. Das kann man sich wie eine Art Gefängnis vorstellen. Die jüngste Schwester wird adoptiert. Auf der Beerdigung treffen sich die Schwestern wieder. Sie treffen auch auf den Mann, der nicht bei der Familie lebt, aber von dem Bettina glaubt, dass er ihr Vater ist. Doch dieser Mann ist nicht Bettinas leiblicher Vater, sondern Petras. Und deswegen nimmt er auch nur Petra zu sich. Bettina soll weiter im Durchgangsheim bleiben.
Ich finde es unmöglich, also raus aus dem Heim und zu ihm nach Hause, ne? Und ich muss wieder zurück. Ich fand das unter aller Sau. So zu sagen. Ich habe ihnen das auch nicht verziehen.
Bettina verliert ihre Mutter und dann die beiden Schwestern. Gerade die größere Schwester Petra, die sich um sie gekümmert hat, fehlt ihr sehr.
Nee, das war schlimm. Man war da auch eingesperrt, ne? In dem Heim. Also du warst immer unter Kontrolle. Außer wenn du auf Toilette gegangen bist. Immer und immer. Das war ja, also für mich war das wie ein Knast.
Nach dem Durchgangsheim kommt Bettina in ein Jugendwohnheim. Dort muss sie mit 16 Jahren eine Lehre machen als Teilfacharbeiter für Warenbewegung. Eine etwas umständliche Bezeichnung für Lagerarbeiterin. Immerhin hat Bettina im Jugendwohnheim eine beste Freundin, Ilona. Im Spätsommer 1967 erleben die beiden ihre erste große Liebe.
Das war so eine schöne Zeit. Ich hatte ja damals noch kein Freund, so, ne? Und dann haben wir die da kennengelernt und ey, der war so niedlich, ne? Und blonder. Aber dann hat man nicht gewusst, ob man den kriegt, ne? Wir haben uns ja im Bad getroffen und die haben mir da gelegen auf einer Decke und wir hier. Aber dann haben wir immer geguckt, rüber geguckt und dann haben wir gemerkt, die haben auch geguckt, ne? Und dann haben wir ja immer als junge Mädels immer so ein bisschen gequasselt, so gekichert, ne? Und ich weiß nicht, wer einen Anfang gemacht hat. Kann ich ja nicht mehr sagen. Jedenfalls sind die dann zu uns auf die Decke gekommen. Ja, dann haben wir geredet. Ja, so kam das.
Die beiden Jungs, in die sich Bettina und Ilona da verlieben, kommen aus Ungarn. Der, den Bettina mag, heißt Joschi.
Ja, der war blond, kurze Haare, blond und so ein bisschen gelockt. Und dann hat er immer, wenn der gelacht hat, hat er da immer so niedliche Grübchen. Und von Ilona, der hatte ein bisschen dunklere Haare Und, aber der sah auch nicht schlecht aus, sah auch gut aus. Aber mir hat der einem besser gefallen.
Und warst du verliebt?
Na, bis über beide Ohren. Ja.
Bettina und Ilona versuchen, neben ihrer Lehre und dem Alltag im Jugendwohnheim, viel Zeit mit den Jungs zu verbringen.
Und dann haben sie uns zum Essen mal eingeladen zu sich in die Wohnung, ne? Ja, da gab's ungarisches Essen. Oh, lecker. Paprika-Kartoffeln. Ich schmeck sie heute noch. Das war ja irgendwie fantastisch. So. Wenn ich da so drüber nachdenke, so, wo wir da zu denen mit sind in die Wohnung, das war ja alles neu. Und die haben zusammen in ein Zimmer haben die gehabt. Und dann haben die da gekocht. Da haben wir da gegessen. Ey, das war so schön. Und dann haben wir noch was getrunken. Und dann haben wir da geschlafen. Oh. Das war auch schön. Aber nächsten Früh, dann kommt das Erwachen.
Am nächsten Morgen klingelt die Polizei. Das Jugendwohnheim hat sie informiert. Bettina und Ilona werden mitgenommen. Bettina denkt, sie müssen zurück ins Wohnheim. Doch die beiden jungen Frauen werden in die Poliklinik Mitte, in die kleine Klausstraße in Halle gebracht. Polikliniken sind in der DDR Standard. Heute vergleichbar mit einem Versorgungszentrum, in dem verschiedene Fachärzte unter einem Dach arbeiten. In der Poliklinik in Halle gibt es aber eine besondere Abteilung. Die geschlossene venerologische Station. Als Bettina ins Auto gesetzt wird, hat sie keine Ahnung, dass es diese Station gibt. Geschweige denn, dass sie dorthin gebracht wird. Mir wird richtig mulmig bei unserem Gespräch. Gerade war alles so leicht und schön. Nach all den schmerzhaften Erfahrungen fühlte sich Bettina glücklich. Und im nächsten Moment ist sie eingesperrt und weiß nicht, was mit ihr passiert.
Und dann sagte die, wir sollen da in einen Raum und sollen uns ausziehen. Haben wir gesagt, was? Ja, wir sollen uns ausziehen. Und da haben wir gesagt, warum? Fragt nicht so dumm, ausziehen. So, da mussten wir uns nackt ausziehen. Ich habe mich so geschämt. Und dann haben die uns unter die Arme geguckt, ob wir Läuse haben, Kopf, ob wir Läuse haben. Dann musste man sich noch bücken. So. Und dann haben wir einen Kittel gekriegt, grauen Kittel zum Anziehen, ein paar Latschen. Ach, unseren Schlüpfer, den konnten wir behalten. Und alle anderen Sachen haben sie uns weggenommen. Dann musste ich in das Behandlungszimmer, haben sie mich gerufen, musste ich auf so einen Stuhl und dann haben die mich rasiert unten. Aber mit so einer stumpfen Klinge, naja, jedenfalls hatte ich dann, haben die mich rasiert, dann bin ich runter von dem Stuhl und dann haben die mir dann so eine Vorlage gegeben und dann, ey, da habe ich so geblutet von dem Rasieren, ne? Als wenn ich meine Rehe gehabt hätte. Und dann haben die anderen uns erzählt, dass wir hier in der Poliklinik Mitte sind, dass das die Tripperburg ist. Na was? Ja, die Tripperburg nennen die das. Und dass man eben hier 4 Wochen lang ist, jeden Tag untersucht wird. Und natürlich das andere wirst du schon noch mitkriegen. So. Das war der Einstieg.
Bettina erfährt die Details nur von den anderen Frauen, die schon länger hier sind. Sie ist auf der Station für Frauen mit Geschlechtskrankheiten, obwohl sie nie eine Diagnose bekommen hat.
Ich habe gedacht, ich bin in einem anderen Film. Ich kannte das, ich wusste ja nicht warum. Gut, wir waren eine Nacht nicht im Heim, ne? Aber wir haben doch nichts gemacht. Wir sind doch keine Verbrecher, dass man uns einsperren muss, ne? Also ich konnte es nicht fassen und man konnte trotzdem nichts machen, ne?
Bettina teilt sich ein Schlafsaal mit ungefähr 30 anderen Frauen. Sie darf die Station nicht verlassen, weiß nicht, warum sie hier ist und wie lange sie bleiben muss. Die Tage sind gleich. Morgens um 6 aufstehen, kurz waschen und dann in einer Reihe vor dem Behandlungszimmer anstellen. Doch das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste sind die gynäkologischen Untersuchungen, die sie hier jeden Tag ertragen muss. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz warnen. Die nächsten Schilderungen sind sehr detailliert und beinhalten Erzählungen über körperliche Misshandlungen.
Dann musste ich da auf den Stuhl und dann habe ich vorher schon gehört, bevor ich rein bin, wie die anderen Mädchen da gesagt haben, oh, heute ist Gurbeldora wieder da. Ich fragen konnte, wer das ist oder was, musste ich schon rein. Naja, jedenfalls war ich dann auf den Stuhl und dann hat die mir wo das größte Röhrchen da reingeschoben. Ey, das tat so weh. Und dann habe ich geschrien, weil das so weh tat. Und dann hat die mich auf den Oberschenkel gehauen, hat gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Wenn ich einen Mann habe, der tut es auch nicht weh. Und dann haben die so ein, wie soll ich sagen, so ein Gerät gehabt, wo vorne so ein Haken dran war, wo die denn den Abstrich gemacht haben. Sind die denn da mit rein in das Röhrchen rein und haben den da von Gebärmutter oder was weiß ich wo. Und das war so heiß, das hat gebrannt wie Feuer, ne? Ja, und dann haben sie das wieder rausgenommen, Vorlage gegeben und dann konnte man gehen. Ich habe so geblutet. Also das war für mich die Hölle. Und das hatte ich dann jeden Früh, ne? Jeden Früh, 4 Wochen lang.
Durch erzieherische Einwirkung muss erreicht werden, dass diese Bürger nach ihrer Krankenhausentlassung die Gesetze unseres Staates achten, eine gute Arbeitsdisziplin zeigen und sich in ihrem Verhalten in unserer Gesellschaft von den Prinzipien des sozialistischen Zusammenlebens der Bürger unseres Staates leiten lassen. Die Zeit des Aufenthaltes in der geschlossenen Station dient der Erkennung bzw. Ausheilung ihrer Volkskrankheit sowie der Vorbereitung auf ihr weiteres Leben unter den genannten Bedingungen sowie unter strengster Beachtung der oben angeführten Verordnung.
Dieser Text ist der Auszug aus der Hausordnung der geschlossenen venerologischen Station in Halle aus dem Jahr 1963. Ein Dokument, das nur durch Zufall vom Verein Zeitgeschichten im Bundesarchiv gefunden wurde und damit den Startschuss für die Forschung gab. Die Wissenschaftler Maximilian Schochow und Florian Steger begeben sich 2012 auf die Suche nach Akten und Zeitzeuginnen, führen unzählige Interviews mit Betroffenen und TäterInnen und veröffentlichen 2014 ihre ersten Forschungsergebnisse. Maximilian Schochow hat an der Universität in Ulm, am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, zu den geschlossenen venerologischen Stationen in der DDR habilitiert. Er erzählt mir, dass es solche geschlossenen venerologischen Stationen wie in Halle auch in Rostock, Berlin, Leipzig, Dresden, Erfurt und Gera gab. Und er erklärt mir, dass eigentlich schon in der Hausordnung der Station Halle deutlich wird, wozu diese Stationen gedacht waren.
Das Ziel war, und das kann man sehr schön anhand der Präambel der Hausordnung von Halle beschreiben. Da steht nämlich drin, diese Station hat 2 Funktionen. Erstens die Erziehung der zwangseingewiesenen Frauen zu sozialistischen Persönlichkeiten. Und erst als zweiter Punkt, das ist wirklich eine Absurdität hoch 10, erst als zweiter Punkt kommt die medizinische Versorgung von geschlechtskranken Frauen. Und damit sehen wir auch die Priorisierung, die in Halle vorgenommen wurde von Seiten des dortigen Arztes Dr. Gerd. Und diese Hausordnung ist dann auch so eine Musterhausordnung für weitere Stationen in der DDR, beispielsweise für Leipzig, aber eben auch für Erfurt.
In den Stationen geht es also um Erziehung von Frauen zu sozialistischen Persönlichkeiten und um medizinische Versorgung von geschlechtskranken Frauen. Was davon war wichtiger?
Da wir aber aus den Krankenakten für Leipzig-Thonberg inzwischen ganz gut wissen, dass überhaupt nur 30% der dort zwangseingewiesenen Personen eine Geschlechtskrankheit hatten, wurden also 70% ausschließlich 6 bis 8 bis 12 Wochen erzogen.
Mehr als 2/3 der Frauen in Leipzig wird also nicht behandelt, sondern unter dem Vorwand, krank zu sein, misshandelt und gefügig gemacht.
Das waren für Leipzig, Halle, Berlin, Berlin in Abstrichen, junge Frauen, 14, 12-jährige bis in die 50er, 60er Jahre, Lebensjahre. Frauen, die ganz unterschiedliche Biografien hatten. Das konnten junge Frauen sein, die sich mit ihren Freunden an bestimmten Orten in Leipzig getroffen haben und Musik gehört haben. Oder in Halle. Für Halle ist ganz gut belegt am Bahnhof, wenn da junge Leute gestanden haben und Musik gehört haben in Gruppen, dann ist da die Transportpolizei gern vorbeigekommen, hat Ausweiskontrollen durchgeführt und hat Leute mitgenommen. Das sind junge Frauen, die eine Beziehung hatten zu einem Gastarbeiter, beispielsweise aus Mosambik. Und diese Gastarbeiter lebten ja in bestimmten Heimen. Und wenn dort durch Polizeirazzien junge Frauen festgenommen wurden oder entdeckt wurden, dann konnten die auch relativ zügig nach Halle in die geschlossene Station zwangseingewiesen werden. Oder das waren junge Frauen, die mit Freundinnen an die Ostsee trampen im Urlaub, in den Ferien. Und dort von der Polizei angehalten wurden. Und dann gibt es letztlich folgende Unterstellung. Ihr seid 16, 17 Jahre, ihr habt keinen Beruf. Ihr habt also keine Möglichkeit, selber Geld irgendwie durch Anführungsstrichen ehrliche Arbeit zu verdienen. Also nehmen wir an, dass ihr euch prostituiert. Und das war dann auch ein guter Grund, um junge Frauen im Alter von 16, 17, 18, 19 Jahren in eine solche Einrichtung zu bringen. Es gibt aber auch Berichte von Eltern, die ihre Kinder in solche Stationen gebracht haben und gesagt haben, wir kommen mit unserer Tochter nicht zurecht.
Und wie viele Frauen sind von diesen Zwangseinweisungen betroffen gewesen in der DDR?
Also wenn wir jetzt über Zahlen reden, es war schon eher eine sechsstellige Zahl von Betroffenen DDR-weit von 45 bis 90.
Was Maximilian Schocho deutlich macht, genaue Zahlen kann er nicht sagen. Zu viele Akten liegen noch ungelesen in den Archiven. Was aber bekannt ist, wie dieses sozialistische Frauenbild aussieht, in das die Frauen passen sollen.
Wir haben in der DDR diese Funktion der Doppelrolle der Frau. Und das heißt, Frauen sollten als Werktätige zugleich Mütter sein. Und ich würde vermuten, dass auf einer sehr rudimentären Ebene Frauen genau dazu vorbereitet wurden. Und genau in diesem Sinne wurden dort Frauen zwangseingewiesen und erzogen, dass sie sich sowohl individuell disziplinieren, pünktlich sind, arbeitsam sind, einer Werktätigkeit nachgehen etc. pp., aber gleichzeitig auch in Anführungsstrichen ihrem biologischen Zweck, ihrer biologischen Funktion nachkommen, nämlich gesunde Nachkommen zur Verfügung zu stellen. Und diese Scharniergeschichte findet da in diesen Stationen aus meiner Perspektive im Wesentlichen statt.
Disziplinierung, Erziehung und das Gefügigmachen von Frauen. In den Tripperbogen ging es nicht um das Heilen von Krankheiten. Hier wurde die Medizin auf perfide Art und Weise zweckentfremdet. Was sind das für Menschen, die damals in den Tripperbogen arbeiten? Der Stationsleiter, seine MitarbeiterInnen. Viele der TäterInnen von damals sind heute tot oder sehr alt. Auch Gerd M., der damalige Stationsleiter in Halle, ist bereits verstorben. Gerd M. kennt ihr. Er wurde von Dr. Schocho erwähnt. Ihn können wir zwar nicht mehr befragen, wir sind aber bei unserer Recherche in Stasi-Akten auf einen inoffiziellen Mitarbeiter der Stadtsicherheit gestoßen. I.M. Schneider. Der ist in der Poliklinik Mitte eingesetzt und berichtet regelmäßig von Einweisungen, die auch für das damalige Empfinden nicht rechtens sind. So schreibt er zum Beispiel im Oktober 1976:
Diese Einweisungen entbehren jeglicher rechtlicher Grundlage. Er weiß genau, mit welchem Personenkreis er das machen kann. Hat also ausgiebig Erfahrung.
Da bekomme ich richtig Gänsehaut. Die Andeutungen von I.M. Schneider in seinem Bericht werden aber noch konkreter.
Es sollte hierbei noch erwähnt werden, dass die Diagnose von M. bezüglich des Tripper-Nachweises als äußerst fragwürdig anzusehen ist. Ich meine, bei einer solch schwerwiegenden ärztlichen Entscheidung muss die Diagnose absolut sicher sein, bevor ich jemanden in die V-Station einweise.
Sie wissen also Bescheid. Nicht nur das Pflegepersonal, das sich aus Angst vor Konsequenzen wegduckt, auch die Stasi liest seit ein paar Monaten die Berichte von I.M. Schneider. Aber schreitet jemand ein? Wird die Gewalt beendet? Nein. Je tiefer wir in den Akten versinken, desto klarer wird, der Stationsleiter ist ein Tyrann.
Der größte Teil der Kollegen ist gegen die Leitungsmethoden des M, nach dem Prinzip Teile und Herrsche, wagt sich jedoch nicht dagegen vorzugehen, weil man der Meinung ist, M hat doch den längeren Arm. Niemand tut dem was.
Das geht sogar so weit, dass er Schwestern, die ihm nicht passen, auf die geschlossene Station einweist. Er macht sie zu Patientinnen. Erst 2 Jahre nach diesen Aktennotizen, also 1979, wird Gerd M. in ein anderes Krankenhaus versetzt. Praktizieren darf er aber weiter. 2 Nochmal zurück zu Maximilian Schocho. Er hat sich angeguckt, wie viel die Nachbarschaft vor Ort mitbekommen hat. Von dem, was hinter den dicken Mauern der Tripperburg passiert ist.
Diese Poliklinik war in Halle allen Bürgerinnen und Bürgern bekannt. Und ich würde so weit gehen, dass selbst diese geschlossene venerologische Station vielen, vielen Bürgerinnen und Bürgern von Halle bekannt war. Warum? Weil diese Station zwar in der 2. Etage des Gebäudes eingerichtet war, aber es Berichte gibt, dass die Frauen aus den vergitterten Fenstern versucht haben, Kontakt zur Außenwelt herzustellen.
Es gibt Gerüchte, was in der Poliklinik Mitte passiert. Vermutungen, die wohl eher hinter vorgehaltener Hand geäußert werden. Aber es gibt auch andere Menschen. Menschen, die ganz konkret mit den Frauen vor, während oder nach ihrem Aufenthalt in der venerologischen Station in Kontakt kommen.
Also wir genossen quasi einen ganz, ganz, ganz hohen gesellschaftlichen Status. Umgangssprachlich hat uns die Bevölkerung die Retter genannt.
Das ist Dirk. Er ist Anfang der 80er Krankentransporteur in Chemnitz. Er sagt, er macht in der Zeit auch Transporte zu einer geschlossenen venerologischen Einrichtung. Kurzer Disclaimer. Wir haben keine Nachweise, dass es eine solche Station in Chemnitz gab. Es sind Dirks Erinnerungen, die er hier subjektiv vorträgt. Der Begriff Tripperburg wird umgangssprachlich gebraucht und steht auch für Hautkliniken oder andere Einrichtungen, in denen Geschlechtskrankheiten behandelt werden. Allerdings klingen seine Beschreibungen sehr nach dem, was wir von den geschlossenen venerologischen Einrichtungen wissen.
Du, ihr habt jetzt eine Fahrt in die Scheffelstraße mit einer sogenannten, sag ich jetzt, hat die Disponentin natürlich nicht gesagt, mit einer HWG-Person. Und HWG war die Abkürzung für häufig wechselnder Geschlechtsverkehr. Das ist stigmatisierend. Und daraus ergibt sich eine extrem unschöne Atmosphäre.
Er ist ungefähr 23 Jahre alt, als er als Krankentransporteur eine Tripperburg anfährt, wie er sagt.
Wenn die Disponentin den Auftrag durchgab, war man nicht erfreut. Heute sagt man, war man not amused.
Dirk erzählt, dass er überwiegend Frauen transportiert.
Wer dorthin gekommen ist, war eigentlich zum absolut überwiegenden Teil dann vorgesehen für stationär. Ja? Also die dorthin kamen, blieben dann auch dort.
Was mir Dirk beschreibt, ist ein System der Kontrolle. Ein System, in dem die eingewiesenen Frauen unter die Räder kommen. Und das spürt auch Dirk.
Man hat schon, zumindest am Rande mitbekommen, mit welcher Härte das Personal mit den Patienten umgeht und dass es da ganz bestimmte Restriktionen gab.
Er beschreibt auch, die Frauen, die er transportiert, hätten teilweise nicht mal Socken oder eine Zahnbürste dabei. Sie hätten, wie er sagt, mit der Einweisung nicht gerechnet.
Ich entsinne mich eben genau an diese bedrückte Atmosphäre, dass niemand mit irgendjemand gesprochen hat. Also es gab quasi so ein bisschen militärisch, es gab quasi nur Kommandos und Weisungen vom Personal. Und kein normaler, so nenne ich das mal, und kein normaler Stationsbetrieb, wo eine Schwester mal einen Scherz macht, irgendwas, kein normaler Stationsbetrieb.
Kein normaler Stationsbetrieb. Dirk erzählt mir von seinen Eindrücken und ihm ist wichtig, dass ich verstehe, er weiß nicht, was den Frauen, die er transportiert, passiert, was ihnen angetan wird. Und auch wenn sie ihm als Patientinnen mit Geschlechtskrankheiten vorgestellt werden, denkt er nie schlecht von ihnen. Erst später erfährt Dirk von dem, was in den Tripperburgen wirklich passiert ist. Auch deswegen spricht er mit mir. Ihr erinnert euch an Sabine. Wir haben ihre Geschichte, wie sie mit 15 in die Thomberg-Klinik in Leipzig kam, in der ersten Folge erzählt. Wie Bettina erlebt Sabine jeden Tag Untersuchungen und Misshandlungen in der geschlossenen venerologischen Station. Und sie berichtet auch von anderen Frauen. Noch jüngeren Frauen, die auf den Günststuhl müssen. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal kurz warnen. Der folgende Bericht beschreibt sexuelle und körperliche Gewalt an einer Minderjährigen sehr explizit. Sabine erzählt von einem jungen Mädchen.
Noch jünger als ich. Es war 13, 14, vielleicht auch 12, ich weiß es nicht. Die wurde brutal untersucht. Also es war klar. Die hat geschrien, die hatte Angst, die hat noch keinen Verkehr gehabt vorher. Also das hat die auch gesagt und das glaube ich auch. Also ihr habe ich das geglaubt. Das war ein Mädchen, die war aus einem ganz normalen Kinderheim ausgerissen. Ich glaube, die wollte zu ihrem Vater oder so, weil die Eltern getrennt waren. Und die haben sie dann irgendwo geschnappt, weil sie wohl bei ihrem Vater nicht angekommen ist oder irgendwo geschlafen hat. Und die wurde richtig brutal untersucht. Das war schlimm, weil da haben sie auch die Tür dann geschlossen. Ja, sonst war die Tür ja immer offen. Und dann hieß es, stell dich nicht an. Das war eine schlimme Untersuchung. Also das vergesse ich nie.
Das, was Sabine erzählt, bekomme ich nicht aus meinem Kopf. Ein junges Mädchen, vielleicht nur 12 Jahre alt, wird schwer misshandelt, erfährt sexualisierte Gewalt. Ich merke, dass die Berichte der Frauen, mit denen wir in den letzten Monaten lange Gespräche geführt haben, sich ähneln. Bei Sabine und Bettina zum Beispiel. Bettina, die in Halle in die Tripperburg kommt. Die von der Polizei eingesammelt wird, weil sie die Nacht bei Joschi, dem Gastarbeiter aus Ungarn, verbracht hat. Sie sitzt fest. Eingesperrt unter dem Deckmantel der medizinischen Kontrolle werden täglich Untersuchungen vorgenommen. Doch das ist nicht alles.
Und dann sollte ich ins Behandlungszimmer, haben die mich reingerufen. Und dann haben die mir eine Spritze in den Arm gegeben. Und da habe ich gefragt, warum, weshalb. Frag nicht so dumm raus. Keine, man kriegt dann nie eine Antwort, nee. Und dann bin ich dann raus und dann war die Ilona draußen. Die hat es gehört, dass die mich da reingerufen haben, ne. Und dann hat Ilona gesagt, du hast jetzt eine Fieberspritze. Fieberspritze haben die das genannt. Also die Mädchen unter sich. Ne? Ich sage, wieso? Ja, das haben die erzählt. Die suchen sich welche raus und dann kriegen die eine Fieberspritze. Ich sage, und was ist das? Ja, die haben gesagt, dann kriegst du Fieber, kriegst du Schüttelfrost, kriegst du Kopfschmerzen, musst du kotzen. Alles. Ich sage, warum? Hat die gesagt, das weiß ich nicht.
Bettina wird eine sogenannte Fieberspritze gegeben. Das ist eine sehr schmerzhafte Methode, die Frauen zu behandeln. Das erzählt mir auch Maximilian Schocho.
Die Therapie ist ein Teil der Erziehung, so kann man es deutlich sagen. Diese Therapien sind ja auch sehr schmerzhaft, diese frühen Therapien. Wenn also durch eine Fiebertherapie versucht wird, eine Gonorrhoe zu kurieren, ist es eine andere Prozedur, eine wesentlich schmerzhafte Prozedur, deshalb auch Fiebertherapie.
Kurz zur Erklärung. Eine Gonorrhoe ist eine der häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen. Umgangssprachlich nennt man sie auch Tripper.
Die Frauen beschreiben das auch als Fieberbomben in den Interviews.
Bettina hat das am eigenen Leib erlebt.
Du sollst dich gleich hinlegen und dann hat die Ulla mich noch zugedeckt, noch drei Decken drauf. Ne? Ah. Ey, das war so, du hattest so einen Schüttelfrost, man konnte gar nicht ruhig liegen. Der ganze Körper hat gewackelt, ne, so. Und dann die Kopfschmerzen, die du hattest. Also das war so schlimm. Und dann musstest du raus, dann musstest du brechen. Und durch das Brechen hast du noch mehr Kopfschmerzen gekriegt. Da bist du wieder rein, hast gefroren, gezittert. Und das ging bis Nachmittag. Und kein Schwein macht was. Also nur die Mädels unter sich, ne, die decken dich zu.
Diese Fieberbomben haben tatsächlich enorme körperliche, aber eben auch psychische Auswirkungen, weil die Frauen natürlich, nachdem sie das erste Mal so eine Spritze, so eine Injektion bekommen haben, das nicht nochmal bekommen wollen und dann natürlich gezwungen werden müssen, um diese Injektion über sich ergehen zu lassen.
Dies seien Qualen gewesen, die nicht hätten sein müssen, meint Maximilian Czocho. Eine schmerzfreie Alternative wäre Penicillin gewesen, das laut Czocho auch damals verfügbar war. Behandelt mit den Fieberspritzen, misshandelt und eingesperrt, ohne zu wissen, wann es endlich vorbei ist. Für Frauen wie Bettina fühlen sich die 28 Tage, 4 Wochen Tripperburg, wie eine Ewigkeit an.
100 Wochen. Ja, eine Ewigkeit. Man hatte gedacht, man kommt überhaupt nicht mehr raus, ne?
Und wie hast du das geschafft, da irgendwie durchzuhalten?
Also ich habe festgestellt bei mir, ich habe ein Hintertürchen. Und dass ich das da nach hinten schieben kann und Tür zu.
Quasi in deinem Kopf.
Ja, und dann nicht so lange, wie man da drin ist, ne? Dann, das geht ja nicht. Aber später, ne, wenn man dann raus ist. Ich habe da auch nie wieder drüber geredet, ne?
Und da drin hast du quasi einfach versucht
zu funktionieren. Mehr nicht. Nur zu funktionieren.
Nur zu funktionieren. Das ist Bettinas Strategie. Eine Strategie, damit sie irgendwie da durchkommt. Entkommen kann sie nicht. Aber wie lange sie wirklich in der Tripperburg bleiben wird, weiß sie nicht. Sie nicht und Sabine auch nicht. Keine der Frauen in den Tripperburgen weiß das genau. Ehrlich gesagt, ich kann das alles schwer verdauen, was ich von den Frauen, von Bettina und Sabine gehört habe. Wieso sind sie so allein? Wieso scheint sie keiner zu wollen? Weder ihre Familien, noch der Staat, noch die Gesellschaft. Was passiert mit den Frauen, nachdem sie die Grausamkeit der Tripperburg überstanden haben?
Da kam dann eine Schwester zu mir und sagte, du weißt aber, dass dein Vater dich in den Jugendwerkhof stecken will. Weißt du das? Schau, wieso? Ja, dein Vater hat uns einen Brief geschrieben. Und da hat er reingeschrieben, dass er dich in den Jugendwerkhof steckt. Also erstmal war ich total traurig, weil er nicht drin stand, weil er nicht gefragt hat, wie es mir geht. Also das hat mich erstmal, ich dachte, da musst du doch wissen, dass es mir nicht gut geht oder so. Warum fragt er nicht? Fragt er nicht, wie geht's dir?
Das war Diagnose unangepasst. Der Albtraum Tripperburg. Folge 2, 28 Tage. Danke euch fürs Zuhören. Und auch einen herzlichen Dank an Sabine und Bettina, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben. Und auch an Maximilian Czocho für seine Einschätzungen. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es gerne weiter und lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Neue Folgen erscheinen immer dienstags. Wenn ihr darauf nicht warten wollt, könnt ihr schon jetzt alle Folgen in der ARD-Audiothek hören. Dort ist der ganze Podcast ab sofort verfügbar. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im MDR-Podcast Tabubruch werden Geschichten von Menschen erzählt, die besonders sind. Sie leben mit einem Tabu, weil sie beispielsweise ein Callboy sind, als Transperson leben oder, auch abgefahren, als Kuckuckskind. Host Juliane Neubauer trifft diese Menschen und erzählt ihre Geschichte. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link stellen wir euch in die Shownotes. Das war Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg. Nach einer Idee von Anne-Kathrin Kanier und Charlotte Witt. Es sprachen Charlotte Witt, Thomas Bille und Hans-Henrik Wöhler. Projektleitung Amelie Hüsny. Dramaturgie und Skript Sophie Rauch und Floris Asche. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Recherche und Fact-Checking Anne-Kathrin Kanier, Charlotte Witt, Pia Uffelmann, Julian Daum und Christine Kasten. Technische Produktion und Sounddesign Ole Zender. Mit Originalmusik von Judith van Waterkant und Stefan Witzowski mit Unterstützung des MDR-Rundfunkchores und des MDR-Sinfonieorchesters. Artwork Marie Ronniger und Jan Wurtmann. Dramaturgische Beratung Emily Ulbricht. Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg ist eine ARD-Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks, gefördert von MDR Next.